Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 110. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Dieser interessante Typ ist heute Jonas Dostert. Ein noch ziemlich junger Kerl, der von sich sagt, dass er die Obermosel wieder auf die Landkarte des deutschen Weins katapultieren will. Diese Obermosel, gelegentlich auch schon mal als südliche Mosel bezeichnet, fristet schon lange ein Schattendasein, so lange, dass die wenigsten überhaupt wissen, dass hier Reben wachsen. Wer Moselwein sagt, meint gemeinhin die Region zwischen Trier und Koblenz und er meint natürlich Riesling. Die Obermosel südwestlich von Trier ist anders. Hier zeigt das Weinbaugebiet ein anderes Gesicht und der Wein spricht eine andere Sprache. Das Tal ist breiter und die Hänge sind weniger steil als am weiteren Flusslauf. Nicht der Schiefer dominiert hier die Szenerie, sondern Dolomitgestein, das aus Kalkablagerung eines Urozeans entstand. Die Reben wachsen auf puren Kalksteinböden, genauso wie in der Champagne und im Burgund. Eigentlich logisch, dass hier nicht der Riesling im Mittelpunkt steht, sondern die Burgundersorten und als regionale Spezialität der Elbling. Inmitten dieses Gebietes lebt und arbeitet Jonas Dostert. Er ist gerade mal Ende 20 und hat erst mit dem Jahrgang 2018 sein Debüt gegeben. Doch was war das für ein Debüt? Es war ein regelrechter Senkrechtstart. Wie ein Donnerhall haben seine Weine eingeschlagen. Die einschlägige Kritik sang Lobeshymnen, während der Fachhandel um Zuteilungen kämpfte. Auch in den Folgejahrgängen konnte er nie auch nur annähernd so viel Wein auf Flaschen füllen, wie er hätte verkaufen können. Doch seinem Ziel, die Obermosel auf die Landkarte des deutschen Weins zu holen, ist Jonas trotzdem noch nicht viel näher gekommen. Er weiß, dass er das nicht im Alleingang schafft und auch nicht in so kurzer Zeit. Es ist ein Generationenprojekt. So, nun aber genug der Vorrede und Bühne frei für den Protagonisten der heutigen Episode von Genuss im Bus. Bühne frei für Jonas Dostert. Los geht's. Hallo Jonas, viele Grüße an die Mosel.
Ja, hallo Wolfgang.
Du sitzt an der Mosel, ich habe ja vor ein paar Wochen dich besucht, aber viele wissen, glaube ich, gar nicht, dass in diesem Teilstück der Mosel überhaupt Weinbau betrieben wird. Die allermeisten sagen Mosel und dann denkt man irgendwie spontan an die Region zwischen Trier und Koblenz. Sag doch mal in zwei, drei Sätzen, wo ist deine Heimat?
Genau, und zwar sind wir der Teil der Mosel, der eben südlich von Trier verläuft, dann eben im weiteren Flusslauf dann auch die Grenze zu Luxemburg bildet, bis dann die Mosel ja weiter ihren Lauf Richtung Ursprung in Frankreich nimmt.
Wie groß ist das Gebiet da?
Die genaue Rebfläche habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber wir waren mal bei, ich glaube, 1000 Hektar. Aber es schrumpft auch zunehmend, ja.
Wieso schrumpft es?
Man muss sagen, dass hier der Weinbau sich so ein bisschen auf 4, 5 Ortschaften beschränkt. Vielleicht gibt es da noch den Bereich um Nennig zu nennen, aber ansonsten auf gut 30 Kilometer Flusslauf, die wir hier haben, beziehungsweise 40 dann mit dem Rest Richtung Saarmündung bei Konz. Da sind es insgesamt so 5, 6 Weinbaugemeinden noch. Und dazwischen gibt es kleinere Ortschaften, die so ein bisschen im Nebenerwerb noch Weinbau betreiben. Aber da sieht man doch deutlich schon auch Brachflächen liegen, ja.
Nun, ich habe mir das ja mal angeguckt. Das ist ja bei euch überwiegend nicht ganz so steil wie dann an der Mittelmosel oder oben an der Terrassenmosel. Das heißt, ich stelle mir vor, es ist doch von der, was die Bewirtschaftung anbelangt, ein Tick einfacher. Insofern habt ihr sicherlich weniger mit dem Steillagensterben zu tun als diese anderen Moselregionen.
Genau, also der Steilstlagenanteil, wenn ich jetzt das mal so differenziere zwischen Steillage und Steilstlage, ist bei uns deutlich geringer. Es gibt zwar auch hier Lagen, die doch so über die 30-35% hinausgehen. Das sind aber auch die nicht mehr bewirtschaftet werden. Und jetzt hier bei uns im Ort selbst in Nittel haben wir relativ steile Hänge. Aber es ist doch alles mechanisierbar und es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie beispielsweise beim Pflanzenschutz auch mit einem Schlauch laufen müssen. Also es ist von daher sind wir da eigentlich, haben wir gute Voraussetzungen eben, ja. Und das betrifft den gesamten Bereich, bei uns sind die Hänge dann deutlich sanfter, als es jetzt im Bereich der Mittelmosel ist.
Aber was war jetzt historisch dafür verantwortlich, dass dieses Gebiet so ein bisschen, ja, ich will sagen, so ein Schattendasein geführt hat? Und wenn Mosel gesagt wurde, dieses Gebiet eigentlich nicht dabei war?
Ja, ich glaube, historisch bedingt hängt es auch so ein bisschen mit den Strukturen, aber eben auch mit der Rebsorte zusammen. Also hier war eben lange Zeit oder ist auch nach wie vor noch so ein bisschen die Elbling-Hochburg. Und es gab ja, ich habe jetzt die genaue Jahreszahl nicht parat, aber es gab ja eben einen Erlass, dass eben an der Mosel insgesamt nur noch qualitativ hochwertige Rebsorten angebaut werden dürfen. Und damals gab es eben auch deutschlandweit so ein Sammelsurium an Rebsorten und Elbling war wohl relativ weit verbreitet. Und die Mosel entschied sich eben dazu, den Fokus auf Riesling zu legen und eben ja weniger wertige Rebsorten zu streichen. Und dazu gehörte wohl auch der Elbling. Nur wir gehörten damals so ein bisschen einem Bund mit Luxemburg an. Das hieß, wir waren von der Entscheidung nicht betroffen, sodass also der Elbling hier bestehen blieb und der Riesling bei uns jetzt nicht wirklich die Verbreitung fand. Also man muss ja dazu sagen, dass die Saar beispielsweise nicht allzu weit von uns entfernt ist. Das sind 20, 25 Kilometer Luftlinie. Und trotzdem hat der Bereich hier so ein bisschen eine Eigenständigkeit darüber erhalten, dass vorzugsweise Elbling hier zu finden war. Und das hat dann die gesamten Strukturen beeinflusst, also dass doch die Region dafür bekannt war, sehr viel Masse zu produzieren, weil eben die Sorte Elbling dafür prädestiniert ist. Und wir haben uns darüber eben nicht so sehr als Qualitätsweinbauregion profilieren können, sind aber jetzt so seit, ja, ich würde schon sagen, seit 20 Jahren auch mit dabei und es passiert ein bisschen was hier.
Okay, also nicht ganz so steil, auch kein Riesling und wenn ich mich recht erinnere, ist auch der Boden ein anderer, nicht wie an der Mosel und an der Saar überwiegend Schiefer, sondern ihr habt Kalk, oder?
Richtig, genau. Wir haben also bei uns in Nittel in erster Linie dolomitisch geprägter Muschelkalk. Das heißt, das Gestein stammt aus aus der Epoche des Muschelkalks und das ist bei uns dann in erster Linie als Dolomitgestein zu sehen. Also in Summe sind die Böden hier sehr kalkhaltig und ich glaube aber nicht, dass es im Zusammenhang mit der Rebsorte Elbling steht. Ich glaube, das waren einfach so ein bisschen die Strukturen. Man muss, glaube ich, sagen, dass vor so 50, 60 Jahren die Betriebe, es waren Gemischtbetriebe in der Regel, dass die gar nicht so sehr auf den Boden geblickt haben, sondern dass die einfach, der Elbling war da, der wurde damals auch gut bezahlt. Und man hat sich jetzt eben gar nicht so sehr dem Thema Boden oder Herkunft gewidmet. Und es ist auch wiederum in den letzten 20, 30 Jahren geschehen, dass man eben vermehrt dann die Burgunder-Rebsorten angebaut hat und sich darüber versucht, so ein bisschen ein eigenständiges Profil zu erarbeiten als Region und eben auch so ein bisschen, ja, ich nenne es immer Selbstermächtigung im Vergleich zum Rest der Mosel, der dann doch eben durch den Dreiklang Riesling, Schiefer und Steillage geprägt ist.
Mhm. Ich höre das so ein bisschen raus. Du hast so eine Idee von einer, ich will nicht sagen Renaissance, aber von einer neuen Epoche dieser Ecke der Mosel. Soweit ich mich erinnere, war ja da auch lange Zeit von den Strukturen her, wurde produziert für die Versektung, oder? Wie war das?
Genau, richtig. Der Elbling war eben sehr gut geeignet, ist nach wie vor sehr gut geeignet zur Sektherstellung, weil er eben relativ neutral in der Aromatik ist, aber auch immer eine schöne frische Säure mit sich bringt. Und in Trier gibt es ja nach wie vor einige große Sektkellereien, also wo eben dann die günstigsten Sekte auch hergestellt werden. Und da hat man sich eben lange Zeit auch dem Elbling bedient und der wurde auch gut bezahlt. Eine ganze Weile bis dann in den 80ern, da fing es so allmählich an, dass die Sektkellereien eben im, ja, beispielsweise in Spanien ihre Grundweine bezogen haben.
Noch günstigere Quellen fanden.
Noch günstigere Quellen fanden, genau. Und darüber musste man sich hier so ein bisschen umstrukturieren und auch vermehrt Richtung Selbstvermarktung gehen. Also in unserem Fall Betrieb meines Vaters ist so, dass er die erste Generation Selbstvermarktung ist. Und also wir sind darüber halt ein relativ junges Gebiet, obwohl eben auch der Weinbau hier stark verwurzelt ist, ja.
Und mit welchen Ideen, Idealen bist du unterwegs?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich hier so ein bisschen die Schwierigkeit gehabt, dass ich mich immer gefragt habe, okay, was zeichnet die Region aus oder was ist so ein bisschen das Profil der Region? Natürlich ist dann auch direkt der Blick Richtung Elbling gefallen, aber dann eben auch erweiternd die Burgunderrebsorten. Und wenn man sich eben damit so ein bisschen auseinandersetzt, dann schaut man eben, okay, wo sind denn so ein bisschen die Weine, die vielleicht so ein bisschen ja, das Ende der Speerspitze oder die, wie soll ich sagen, das qualitativ vielleicht ein bisschen spannender auch ist. Und muss ich gestehen, bin ich hier in der Region gar nicht so sehr fündig geworden. Also dann eher vielleicht auf der luxemburgischen Seite, wo beispielsweise auch Elbling von dem einen oder anderen Winzer ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch erfährt. Und klar, bei den Burgunderrebsorten hat man dann schnell auch seine Ideale. Und ja, dann schaut man sich so ein bisschen die Betriebe an, die man jetzt inspirierend findet und blickt ein bisschen mehr hinter die Fassade, schaut dann beispielsweise, wie auch in den Weinbergen gewirtschaftet wird. Und so kommt dann eins zum anderen, dass man da so eine gewisse Überzeugung entwickelt. Ist in meinem Fall auch stark geprägt vom ökologischen Weinbau. Und ja, und dann fängt man an zu probieren und dann hofft man, dass es gelingt.
Also ökologisch im Weinberg und wie gehst du im Keller vor?
Ja, da habe ich so ein bisschen die Idee, dass naja, der Wein im Grunde im Weinberg entsteht und dass man sich im Keller dann eben grundsätzlich zurückzuhalten hat. Also ich bin tatsächlich auch der Überzeugung, dass die Herkunft des Weinberges schmeckbar ist. Natürlich ist es dann auch meine Interpretation des Ganzen. Letztlich bin ich derjenige, der die Entscheidung trifft, aber trotzdem habe ich die Überzeugung, dass man auch allein jetzt Jahrgangsunterschiede, um die auch schmeckbar zu machen, muss man sich irgendwie zurückhalten im Keller. Und das ist meine Überzeugung, oder ist auch das, was mich fasziniert, wenn man einfach Weine zurückprobiert, ein bisschen vergleicht und dann auch ganz sentimental in Erinnerungen schwelgt, wenn man einen Wein aus keine Ahnung welchem Jahr getrunken hat. Und das macht den Reiz aus, aber das heißt eben auch dann für mich, dass man sich im Keller zurückhält und genau, dass man eben die Jahrgangsunterschiede auch durchkommen lässt. Ja.
Okay, verstehe. Also umso mehr man sich im Keller als Winzer zurücknimmt, umso größer ist die Chance, dass der Jahrgang und dann vielleicht aber auch die Herkunft der Weinberg, durchscheint.
Genau, richtig, ja. Bei der Herkunft ist es tatsächlich noch so ein bisschen das, was mir an Erfahrung jetzt fehlt, um ja tatsächlich auch so einen Eindruck von der Herkunft der oberen Mosel oder auch südliche Weinmosel, so wird ja manchmal synonym verwendet, die Bezeichnung. Und da frage ich mich tatsächlich, was ist denn hier die Identität oder Herkunft? Da bin ich so ein bisschen noch auf der Suche, ja.
Das ist logisch. Du hast 4, 5 Jahrgänge jetzt auf dem Buckel. Das ist noch nicht besonders viel. Und so super viele Referenzen im Gebiet gibt es ja eben auch noch nicht, ne? Das ist ja noch im Grunde genommen am Anfang, dass die Themen Herkunft, Ökologie sich zurücknehmen im Keller in diesem Teil der Mosel an Bedeutung gewinnt.
Genau, beziehungsweise auch, ich bin ein großer Verfechter von Holzfässern als Medium für die Gärung oder für den Weinausbau. Und da fehlt es dann auch nochmal so ein bisschen an Referenzen eben. Also es ist ja schon auch eine Machart, die Weine auch prägt. Und daher fällt eben auch so ein bisschen die Vergleichbarkeit dann auch schwer. Also in Luxemburg gibt es einen Kollegen, der da relativ ähnlich ist und wo das eher geht, aber auch da gibt es immer wieder Unterschiede. Das ist halt eben das Dilemma, Machart, die ja doch auch immer prägend ist, aber dann gegenüber dem, was ja dann urtypisch ist und auch so ein bisschen ja die Herkunft wieder spielen soll.
Also im Keller interventionsarm, viel mit Holzfässern, das heißt wahrscheinlich auch eine längere Reifezeit auf der Hefe, ne?
Genau, richtig.
In den Fässern. Das klingt alles in allem doch auch ein bisschen frankophil oder französisch inspiriert. Ist da was dran?
Ja, das kann ich nicht verneinen. Ich glaube, das ist, ergeht vielen so, dass wenn man ja momentan sich mit Wein befasst, dass man dann doch eher wieder in die traditionellen Weinbauländer geht. Es gab ja vor einigen Jahren die neue Welt, die eben aufstrebt. Das hat mich persönlich nie interessiert. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie das für mich vielleicht auch romantisch verklärt und dann immer nach Frankreich geblickt und genau das da eben so ein bisschen Inspiration auch herkommt. Aber ja, das für mich ist auch das Medium Holz, einfach weil es das Natürlichste ist. Also es ist auch Teil meiner Argumentation. Also es sollte möglichst natürlich sein. Also natürlich gibt es immer den Konflikt zwischen Wein als Natur- oder Kulturprodukt. Deswegen habe ich persönlich auch selbst immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Begriff Naturwein, obwohl natürlich die Ideale dahinter auch für mich ja auch mit prägend sind. Aber ja, beispielsweise auch die Entscheidung, meine bewusste Entscheidung, Schwefel zuzusetzen, das ist ja auch wiederum so ein bisschen konträr zu manchen Strömungen innerhalb der Naturweinbewegung.
Es klingt, wenn man sagt vin vivant oder vin naturel, klingt das Ganze ein bisschen weniger krass, ne? Als wenn wir im Deutschen diesen Begriff Naturwein verwenden.
Ja. Wobei auch da, der hat ja auch historisch der Begriff Naturwein, ist ja hier auch vom VDP damals, auch hier an der Mosel ein bisschen vorangetrieben worden. Das sehe ich dann, also da sehe ich nochmal eine Parallele. Also ich glaube, das hat tatsächlich ein bisschen mehr mit dem gemeinsam, was mir vorschwebt, als es jetzt die Extreme in der Naturweinbewegung sind, obwohl auch da, ich finde es inspirierend, also das finde ich auch toll, dass da so viel stattfindet. Ist auch wiederum eine Selbstermächtigung von vielen, also nicht nur jungen Winzern, aber auch so ein bisschen, um dem Industriewein so eine Ansage zu machen.
Bis hierhin und nicht weiter.
Genau, richtig.
Jetzt hast du vorhin noch mal gesagt, dass du ökologisch unterwegs bist im Weinberg, dass du Jahrgänge auch herausarbeiten willst, sodass man das später auch in der Flasche im Glas schmeckt. Wie waren denn jetzt die letzten Jahrgänge? Du blickst auf, glaube ich, 4 insgesamt zurück.
Ja, also ich habe natürlich aus den Vorjahren schon Erfahrungen gesammelt. Ich stamme ja aus einem Familienweingut, einem kleinen. Aber tatsächlich die eigenen Erfahrungen, wo man also auch die Möglichkeit hat, fast sämtliche Entscheidungen irgendwie nachzuvollziehen, also dass da so eine logische Kette draus resultiert, der Entscheidungen auch, das ist tatsächlich erst seit 2018. Und da muss ich sagen, dass die Jahrgänge bisher natürlich eine gewisse Gemeinsamkeit hatten. Alle waren doch von Trockenheit und teilweise auch Hitze geprägt. Und so ein bisschen fällt dann 2021 da raus. Also unterscheidet sich schon stark von den vorherigen Jahrgängen und war dann eben auch für mich eine intensive Erfahrung.
War denn jetzt 2021 dann schwieriger als die 3 davor?
Teilweise. Also ich hatte die letzten Jahre viel mit Trockenheit zu kämpfen, also Trockenheit bis Trockenstress.
Und den gab es jetzt nicht, ist klar.
Den gab es nicht, genau. Also da war es tatsächlich auch so, dass ich teilweise die Stöcke dann doch auch stark entlasten musste. In der Vergangenheit habe dann auch, also Bewässerungssysteme haben wir nicht. Ich bin auch im Grunde Gegner der Bewässerung. Aber das war schon auch, also die Trockenheit auszustehen, war auch echt eine Herausforderung. Und so kam es, dass ich mich tatsächlich anfänglich auch über den Regen gefreut hatte, den wir dann in diesem Jahr hatten, bis dann irgendwann der Zeitpunkt kam und es war, also Mitte Juli fing es an, aber der Juli war dann dramatisch. Also da hatten wir im Prinzip das an Regen in Summe innerhalb des Julis, was wir im letzten Jahr von, also innerhalb der Vegetation bis Ernte hatten, also April bis Oktober. Das hatten wir alleine im Juli gehabt in diesem Jahr. Und
Was macht das?
Erstmal, es fing tatsächlich im Juli, im Juni auch ein bisschen an, herausfordernd zu werden, weil das Wachstum sehr üppig war. Und in diesem Jahr war es so, dass ich die Fläche auf 3 Hektar aufstocken konnte, die ich dann auch alleine bewirtschafte. Und die Laub- und Heftarbeiten, da bin ich teilweise nicht hinterhergekommen. Also da haben sich dann auch, ich glaube, schon so die ersten Fehler mit eingeschlichen, dass teilweise die Triebe eben in die Reihe auch hingen, dass dann die Feuchtigkeit so ein bisschen in den Parzellen auch blieb. Das war anfänglich auch gar nicht mal der Regen, sondern es war Morgentau. Mhm. Und wir hatten auch dann eben so schwülwarme Bedingungen und es ist dann wie so ein bisschen so eine Dunstglocke, dass halt die, die Feuchtigkeit in der Anlage bleibt. Und das natürlich dann mit Öko-Weinbau und Kupfer als Mittel gegen Peronospora im Grunde schon echt
eine Herausforderung.
Ja, die Herausforderung. Und das war für mich in dem Fall nicht so zu stemmen. Das heißt, ich hatte teilweise Mitte Juni schon Ölflecken, also Infektionen in der Anlage gehabt. Und mit dem, was dann als Regen noch folgen sollte, das war unmöglich. Also man blieb dran, ich habe auch sehr kurze Spritzintervalle gehabt, also dass halt teilweise nach 4 Tagen wieder gespritzt wurde, weil es dann auch oft so der einzige Zeitpunkt zwischen 2 Regenperioden auch war. Also von daher habe ich eigentlich fast alles getan, aber es war dann trotzdem so, dass ich am Ende wahrscheinlich 40-50% Verlust daraus hatte. Ja, und das war sicherlich auch den Strukturen geschuldet. Also man, wie gesagt, hier kann man mit Direktzug und also mit maschinellen Spritzungen kann man das Ganze auch besser bewältigen. Das habe ich auch bei Kollegen vereinzelt gesehen, auch die Biospritzen. Aber gut, das sind dann die individuellen Strukturen, die einen so ein bisschen dann an die Grenzen gebracht haben. Aber das, ich verbuche das mal als Lehrgeld und das gehört dazu. Und die Erfahrung hat mir, das habe ich auch relativ schnell verstanden, die Erfahrung auch in der Intensität hat dann gefehlt, weil infolge der Infektion gab es dann teilweise auch Botrytis in einem sehr, sehr frühen Stadium, und zumal eben auch die Trauben sehr, sehr kompakt waren. Also von Elbling kennt man das eh, aber Chardonnay war eben dieses Jahr auch deutlich kompakter als in den letzten Jahren, und da hat sich eben auch schon Mitte Juli, Ende Juli Fäulnis dann abgezeichnet, und mit dem Wissen, dass das halt dann geerntet werden muss, das war schon, ja, man hat das so mit sich rumgeschleppt, und tatsächlich war, hat mir so ein bisschen die Vorfreude auf die Ernte gefehlt, also mit dem Wissen, dass es sehr, sehr anstrengend wird.
Mhm. Das heißt, du bist im Grunde genommen während des Sommers gar nicht aus dem Weinberg mehr richtig rausgekommen, ne? Du hast Tag für Tag da mal locht. Das Gefühl, ich komme gar nicht hinterher, so wie ich eigentlich müsste, hast dich aber trotzdem entschieden, beim händischen Bearbeiten zu bleiben. Wie war denn dann die Ernte am Schluss?
Im Großen und Ganzen muss ich sagen, wir hatten Glück während der Ernte. Also das war auch wiederum versöhnlich, weil das, was an teilweise auch an Fäulnis da war in den Weinbergen oder halt auch an kompakten Trauben, das hätte auch anders ausgehen können. Also wir hatten echt einen schönen Herbst gehabt, auch kalte Nächte, die halt auch wiederum so ein bisschen was eingedämmt haben an Fäulnis. Und dieses Jahr war auch wieder mehr mit Fruchtfliegen, also sei es jetzt die heimische Fruchtfliege oder eben auch die Kirschessigfliege. Das war halt auch wieder ein bisschen mehr ein Thema in diesem Jahr. Und ich glaube, mit dem Witterungsverlauf jetzt über den September, Oktober hatten wir noch Glück gehabt. Aber nichtsdestotrotz war es ein kühles Jahr, heißt eben auch, die Säurewerte sind nicht vergleichbar mit dem, was man aus den Vorjahren kennt. Die Alkoholgehalte, gerade beim Elbling, der dann teilweise so knapp über die 70 Öxle-Marke gesprungen ist. Und ja, das war sehr, sehr spannend, mal wieder so ein Jahr zu erleben.
Nun wissen wir nicht, ob das wieder ein Ausnahmejahr war und eigentlich nur die Serie der warmen, eher heißen, trockenen Jahre mal unterbrochen hat. Auf jeden Fall mal von den Schwierigkeiten abgesehen, die du geschildert hast, war das natürlich für die Natur eigentlich auch ein Segen, ne? Dass es mal so ein kühleres und vor allen Dingen feuchteres Jahr gab.
Absolut, ja. Also gerade auch im Hinblick auf die jungen Reben, das sind in meinem Fall fast, also zwischen 70% und 80%, die eben seit 2014 gepflanzt wurden. Und die haben einen Sprung gemacht tatsächlich. Also die haben teilweise dieses Jahr zum ersten Mal so den obersten Draht auch erreicht, was in den letzten Jahren durch die Trockenheit nicht ging. Und auch rundherum sieht man, also ein wunderschönes Jahr für Begrünung. Also letztes Jahr hat man Begrünung eingesät und es ist nichts passiert, gefühlt. Und dieses Jahr war es halt echt, also es gab 2 Meter hohe Sonnenblumen. Also es war, so ein Jahr hat halt immer auch beide Seiten. Und klar war es dieses Jahr stark von Regen geprägt und viele klagen ja über den fehlenden Sommer. Aber ja, man, gerade als Winzer muss man dann auch beide Seiten sehen. Und die jungen Reben konnten dieses Jahr einfach einen weiteren Entwicklungsschritt tun. Heißt, die konnten mal endlich auch Wurzelmasse ausbilden. Und ich glaube, dass selbst wenn jetzt im nächsten Jahr dann wieder Trockenheit ein Thema sein würde, leiden die im ersten Jahr der Trockenheit nicht mehr so sehr darunter. Wenn es jetzt natürlich wieder mehrere trockene Jahre in Folge gibt, dann gibt es wieder neue Herausforderungen. Aber das werden wir dann sehen.
Was hat denn dein Papa zu dem Jahrgang gesagt? Hat er gesagt, nur, das war doch im Grunde genommen ein ganz normaler Jahrgang, so wenn er zurückguckt auf die letzten 30, 35 Jahre?
Tatsächlich war für ihn das Jahr gar nicht so dramatisch. Also ich muss dazu sagen, dass er eben noch den konventionellen Weinbau pflegt. Und da hat man natürlich eine andere Wahl an Mitteln auch und auch ja, die Möglichkeiten sind da doch nochmal andere, zumal eben auch so ein paar Arbeiten mechanisiert werden, beispielsweise Entblätterung. Das war dieses Jahr so ein Kompromiss, den ich nicht gehen wollte. Ich hatte tatsächlich vorgenommen, in meinem jugendlichen Idealismus da von Hand alles zu entblättern, und das ist dann in der Phase auch schwer möglich. Von daher, er blickt natürlich ein herausforderndes Jahr zurück, auch deutlich mehr Pflanzenschutz als in den vergangenen Jahren, aber das war jetzt für ihn nicht so intensiv und dramatisch, wie es jetzt, in Anführungszeichen dramatisch, wie es jetzt für mich war.
Du hast vorhin gesagt, bei dir 40% etwa Ertragseinbuße, wenn du das mit seinem Part vergleichst?
Er fährt generell auch etwas höhere Erträge, und bei ihm ist es eigentlich, er hat fast das durchschnittliche Kontingent auch vollfahren können. Das ist, wie gesagt, auch den guten Pflanzenschutzstrategien geschuldet, beziehungsweise eben auch den Mitteln, und das sind eben dann tatsächlich die systemischen Mittel, die dann auch nochmal eine Nachwirkung haben, beziehungsweise diese Depotbildung auch haben, dass das, was an Blattmasse zuwächst, auch nochmal so ein bisschen geschützt ist. Und da kommt man halt einfach mit so einem, ja, mit den Ökomitteln an seine Grenzen. Und es ist dann wirklich, wir hatten ja einst im Ökoweinbau die phosphorige Säure, und ich muss ehrlich sagen, mit den Erfahrungen, ich weiß nicht, ob ich dann in so einem Jahr vielleicht dann doch so ein Mittel einsetzen würde, auch wenn es eben jetzt nicht zulässig ist für die Öko-Richtlinien, und ich auch in dem Betrieb, den ich führe, öko-zertifiziert bin. Ja, ist tatsächlich so eine Entscheidung, da muss ich mal nochmal abwarten, aber mit den gegenwärtigen Erfahrungen kann ich mir vorstellen, dass man halt einfach den Kompromiss geht und sagt, okay, ich setze jetzt einmal ein. Es ist ja, sicherlich eine strittige Meinung, die wahrscheinlich auch viele Öko-Kollegen nicht teilen werden, aber es, je nachdem, ist es dann auch wirklich dann eine Vernunftsentscheidung, und da muss man halt lernen, so ein bisschen seine Ideale neu einzupendeln. Also auch wenn der Öko-Weinbau für mich meiner Überzeugung entspricht, muss man doch abwägen, und Kupfer, das wirst du wahrscheinlich auch von anderen Öko-Kollegen gehört haben, das ist halt wirklich kein das Mittel, was keiner irgendwie aus Überzeugung einsetzt, und da finde ich, ist halt, muss man Kompromisse irgendwie abwägen.
Mhm. Ist klares Wort, dass du da sprichst, und ich kenne viele deiner Kollegen, die sehen das ganz genauso. Ich frage mich manchmal, ob es da nicht Bewegungen gibt, auch im Rahmen der Rahmenbedingungen der Politik, dass man die phosphorische Säure möglicherweise doch irgendwann wieder für den Bio-Weinbau zulässt.
Ja, da muss man ein großes Lob an Ecowin auf jeden Fall aussprechen, weil die sich da maßgeblich für einsetzen. Und ja, aber das muss ja dann auf EU-Ebene entschieden werden und da bekommt das Ganze ja nochmal gleich eine andere Komplexität und muss man abwarten. Also es gibt auch bei phosphoriger Säure gibt es auch ja, negative Punkte, die man ansprechen muss. Aber die Frage ist natürlich, was ist die Perspektive? Wie geht's weiter? Jetzt haben wir natürlich alle in der Branche dieses Jahr vor Augen mit den Herausforderungen, die mit Sicherheit teilweise auch noch dramatischer waren. Also bei mir sind es jetzt 40-50%. Da waren teilweise auch Entscheidungen dabei, die ich persönlich getroffen habe. Also es war jetzt nicht alleine die Witterung, sondern es waren, muss ich mir den Schuh auch anziehen, teilweise auch Fehlentscheidungen. Beispielsweise bei der Entblätterung, also das hätte man dann maschinell einfach machen müssen, weil das einfach auch eine bessere Benetzung durch die Pflanzenschutzmittel ermöglicht. Aber es gibt Kollegen, die haben alles getan nach bestem Wissen und Gewissen und haben dann trotzdem weitaus höhere Folgen auch irgendwie erlitten. Und da muss man natürlich sehen, wie sind die Folgejahre, wie häufig hat man so ein Jahr, also das letzte dramatische Jahr mit Peronospora war ja 2016. Und je nachdem wie, also das muss man aushalten, wenn man vielleicht unter Umständen 70-80% Verlust hat. Und da kommt halt der Öko-Weinbau auf jeden Fall an seine Grenzen irgendwann.
Kannst du das denn irgendwie kompensieren mit höheren Preisen oder ist da gar kein Spielraum?
Nee, das ist jetzt auch nicht geplant. Ich finde die Preise, die ich jetzt momentan bekomme, sind ja auch kleine Mengen und die finde ich okay, fühle ich mich auch wohl mit. Aber man muss es natürlich beobachten, wie es sich entwickelt. Ich habe jetzt auch in dem Sinne keinen vollständigen Betrieb, weil ich auch bei meinem Vater noch angestellt bin und für ihn mitarbeite. Das heißt, ich habe keine vollständige Kalkulation und wie gesagt, es ist so ein bisschen noch übers Gefühl, die Preise fühlen sich gut an. Also ich sehe das jetzt erstmal als Wertschätzung für das, was ich mache. Und darüber hinaus muss man halt sehen, wie, wenn man jetzt wirklich da die Kalkulation hat und eben auch voll davon leben muss und vielleicht zwei oder drei solcher Jahre jetzt irgendwie in Summe mal hatte, dann stellt sich die Situation nochmal anders. Da ist die Frage, ob man es dann eben preislich kompensieren kann oder ob man dann beispielsweise sich dazu entscheidet, Zertifizierung in allen Ehren, wenn man es nicht braucht, dann gibt es auch, wenn man trotzdem der Überzeugung ist, dann gibt es auch andere Wege. Also dann ist es halt, dass man da ein bisschen freier mit phosphoriger Säure umgeht, wenn man das für sich so entscheiden kann. Aber gut, es sind individuelle Strukturen und daraus halt auch immer individuelle Entscheidungen.
Ja, und du hast ja am Anfang auch gesagt, du willst, dass man die Jahrgangsunterschiede schmeckt. Und das wird man ganz zweifelsohne, bin ich mir sicher, dass der 21er völlig anders nachher sich im Glas präsentiert als die wärmeren Jahrgänge 18, 19 und 20. Also genau. Das kann sehr spannend sein, natürlich auch später mal diese vier Jahrgänge nebeneinander zu probieren. Aber lass uns doch noch mal kurz einen Blick auf dein Sortiment werfen. Du hast wie viele Rebsorten?
Das sind vier Rebsorten, die ich habe. An erster Stelle natürlich Elbling und dann sind Chardonnay, Grauburgunder und Spätburgunder.
Okay. Und du machst nur reinsortige Weine oder gibt es auch eine Cuvée?
Ich hatte tatsächlich jetzt die letzten Jahre zwei Cuvées. Das ist einmal Pure Limestone nennt er sich. Das war jetzt 50% Chardonnay und 50% Elbling. Und dann gibt es in diesem Jahr mit Carambolage gibt's einen Elbling und Grauburgunder 50% jeweils. Ja, und Carambolage ist vielleicht der einzige Wein, der so ein bisschen jetzt gegenüber den anderen raussticht, weil es Maische vergoren ist, eben die Grauburgunderpartie auch. Das heißt, das ist dann ein Rosé.
Passt das in die Kategorie Orange oder?
Ja, also ich habe da immer Schwierigkeiten, dem ganzen Namen zu geben. Das war auch so ein bisschen aus dem Jahrgang entstanden oder aus der physiologischen Reife auch. Also die Grauburgunderanlage auch relativ jung, der hatte tatsächlich auch so ein bisschen, wenn man die Trauben geschmeckt hat, so ein bisschen an Substanz gefehlt. Und darüber dann so ein bisschen die Entscheidung, okay, dann spiele ich mit der Schale und versuche da halt noch so ein bisschen Struktur rauszuziehen. Und genau, das ist dann auch noch ein bisschen trüber geworden. Ich verzichte auf Filtration und trotzdem hat man da immer wieder auch Unterschiede. Also manche Weine setzen sich oder klären sich dann ein bisschen besser. Und in dem Fall ist halt auch noch ein bisschen, der Trübungsgrad ist ein bisschen höher. Heißt schon, dass man das so ein bisschen in die Kategorie verorten kann. Ja, die anderen Weine sehe ich da so ein bisschen klassischer jetzt für mein Empfinden.
Hast du die Auffassung, dass gerade der Grauburgunder sich für diese Art der Vinifizierung oder der Weinbereitung besonders eignet? Sagen wir mal im Vergleich jetzt zum Riesling oder zum Elbling.
Ich glaube, mit der richtigen Herangehensweise eignen sich alle Sorten dazu. Man muss ja halt je nachdem ein bisschen individueller behandeln. Elbling beispielsweise hatte ich in den letzten Jahren auch immer mit Rappen dann Maische vergoren, weil eben die Schale relativ dünn ist. Und beim Grauburgunder, der wurde dann halt in dem Fall entrappt. Und ich habe selbst so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit der Sorte, wobei sie ja eigentlich auch jetzt relativ neutral betrachtet auch ganz interessante Eigenschaften hat, gerade dann auch im Hinblick auf die Färbung der Schale. Aber vielleicht wurde sie auch so ein bisschen vernachlässigt in den letzten Jahren, wobei ich auch offen gestehen muss, Grauburgunder, das hatte sich jetzt eben ergeben, dass ich den auch hinzunehmen konnte, aber ich habe mich tatsächlich auch zu selten mit all den Spielarten, Facetten des Grauburgunders befasst, also von daher.
Dein Herz schlägt eher für Elbling?
Elbling ist so ein bisschen Hassliebe tatsächlich, der kann einen dann echt vor große Herausforderungen auch stellen, weil die Beerenschale sehr, sehr dünn ist, sehr fragil und eine kompakte Traube, die wirklich in einem nassen Jahr vor den Augen wegfault. Die Sorgfalt, die man dann bei der Handlese beim Elbling dann aufbringen muss, die kommt schon fast irgendwie dem bei der Spätburgunder Selektion gleich. Also es ist schon ein erheblicher Aufwand und ist aber darüber, dass sie halt nicht in allen Jahren ausreifen kann, doch sehr spiegelt die Jahrgangsunterschiede sehr gut wider und ist, wie gesagt, also ist fast mehr Liebe als Hass, aber es ist eben eine Herausforderung gegenüber Chardonnay und Spätburgunder, wobei bei den Rebsorten hat man dann oft irgendwie ein Ideal vor Augen oder es gibt halt auch eine höhere Vergleichbarkeit und mit dem Elbling kann man so ein bisschen freier rangehen, also ist tatsächlich auch das, was mir persönlich dann auch manchmal den Genuss erleichtert, weil da habe ich kein Stereotyp oder irgendwas im Kopf, sondern da ist es halt einfach, kann man sich eher dem Produkt, dem Wein hingeben.
Da kannst du dich austoben, ne? Ein Stück weit.
Genau.
Der Elbling, hast du gesagt, hat eine dünne Schale, also gerade in so einem feuchten Jahr sicherlich nicht besonders dankbar. Andererseits ist es für eure Region und für dich auch so eine Art Alleinstellungsmerkmal. Insofern macht es Sinn, darauf zu setzen.
100%,
Wie viel bringt es denn, wenn man sozusagen auch über ältere Rebbestände verfügt?
Das sorgt beim Elbling auf jeden Fall dazu, dass die Traubenstruktur ein bisschen lockerer wird. Also ich hatte eine Parzelle in 2018 übernommen, die auch, das Ziel war damals, möglichst hohen Ertrag zu erzielen. Das heißt, die wurde halt wirklich auch getrieben. Das war ein Fassweinwinzer, der die bewirtschaftet hatte. Und der hat natürlich andere Interessen als jemand, der dann Flaschenwein vermarkten will. Und die hat jetzt 2020, also nach 3 Jahren, wo das die Wüchsigkeit so ein bisschen rausgenommen wurde, auch hat die echt sehr, sehr schöne Trauben hervorgebracht. Da war ich selbst überrascht. Also das hat auch nochmal für so ein bisschen den Frieden zwischen mir und der Sorte gesorgt. Und Ja, da glaube ich, kann man schon einiges tun. Also da ist auch, wenn die Wüchsigkeit generell ein bisschen rausgeht, da spielt das Rebalter dann auf jeden Fall auch eine Rolle.
Jonas, mich interessiert, wie man als Winzer da hin und her geschoben und getrieben wird zwischen so heißen Jahrgängen. Du hast von Trockenheit gesprochen, du hast jetzt das 21 erlebt, sehr nass, viel Fäulnis. Wo bleibt da der Spaß am Beruf? Gibt es da noch sozusagen Ventile auch, um gelassen zu bleiben, um das Ganze auch ein Stück weit zu genießen? Oder steht man eigentlich immer unter Strom?
Das ist natürlich die Herausforderung, also weil die meisten Winzer ja doch auch mit sehr viel ja, Herzblut, Leidenschaft mit dabei sind. Und ja auch, ich würde jetzt mal behaupten, voll in der Arbeit aufgehen. Und das hat natürlich schon so ein bisschen die Herausforderung, dass man da auch vielleicht nicht so ein bisschen den Kontakt zu sich selbst hat. Aber da bin ich eigentlich sehr gut vorbereitet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte dieses Jahr teilweise auch, also von der Zeit her, mehr Stunden arbeiten können. Es ist jetzt nicht so, dass ich von morgens bis abends im Weinberg stand, aber das sind halt eben die Pausen, die man so braucht. Und da finde ich, habe ich in jedem Fall in so einem herausfordernden Jahr, habe ich auf jeden Fall die Balance für mich gefunden. Ich hätte mit Sicherheit dann irgendwie auch hier und da noch ein paar Extrastunden machen können, aber das war in dem Fall, waren halt andere Sachen halt auch irgendwo wichtiger. Und ich finde es halt immer interessant, dass es halt eben nicht nur um Wein geht, auch wenn es der schönste Beruf ist, den ich mir vorstellen kann. Aber das werden viele andere, die von ihren Berufen auch überzeugt sind, auch sagen. Aber es gibt so viele Argumente dafür. Also man ist in der Natur, man ist auch ja doch sehr, sehr frei und kann auch hat auch einen sehr, sehr guten Bezug zu den Jahreszeiten. Also sowas wie eine Winterdepression kenne ich persönlich beispielsweise nicht. Natürlich erwartet man irgendwann so den Sommer oder das Frühjahr herbei, aber es bringt doch mehr Vorzüge als Nachteile. Aber der Nachteil ist, wobei das auch zweischneidig ist, also man ist in der Natur, aber zeitgleich ist man den Launen ja auch irgendwie ausgesetzt. Und ich glaube, das aushalten zu lernen, das ist eine Herausforderung. Also es war auch die Herausforderung für mich in diesem Jahr, dass man teilweise da so ein bisschen an seine Grenzen auch kommt, dass man auch irgendwann sagt, ich habe jetzt keine Lust mehr. Und das so zu balancieren, ich glaube, das war dieses Jahr was ich als Lehre mitgenommen habe.
Also eine Zwischenbilanz nach 4 Jahren fällt positiv aus. Du willst nicht aussteigen, sondern du hast möglicherweise deinen Traumberuf gefunden.
Absolut, absolut. Also ich finde es aber auch immer, also ich will es auch nicht verklären. Es hieß ja, ich würde ja alles ausklammern und ignorieren, aber ich bin da irgendwo, ich versuche beide Seiten zu sehen. Und es ist auch ja auf jedes Jahr aufs Neue eine Herausforderung. Und dann auch jetzt die knackigen Weine aus 2021 im Keller zu probieren, in einem Jahr, in dem ich nichts entsäuert habe und trotzdem auch wieder relativ früh geerntet habe, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das sich entwickelt und dann auch irgendwann wirklich mal die Vergleichbarkeit zu haben und dann auch so zurückzublicken und sich dann doch irgendwie freudig an 2021 zu erinnern. Und das gelingt halt vielleicht in 10 Jahren, wenn man den Jahrgang dann mal nochmal probiert.
Nun haben wir viel gesprochen über dich und deine Herangehensweise, Auseinandersetzung mit dem Jahrgang, mit der Natur. Wie bist du denn zufrieden mit einer ganz anderen Welt, nämlich der Welt, die deine Weine trinkt, die sie beurteilt, die sie vermarktet? Wie bist du da unterwegs?
Ich freue mich tatsächlich sehr darüber, wie das Interesse, also ja nicht nur deutschlandweit, aber auch darüber hinaus, da ist natürlich haben im Moment recht kleine Winzer eine gute Zeit. Also da ist halt sehr, sehr viel Interesse an genau dem. Es hängt mit Sicherheit auch an dem Naturweinthema mit dran. Und von daher freue ich mich, aber gleichzeitig halt auch sich davon nicht irgendwie beirren lassen, sondern sage mal scherzeshalber, wenn jetzt irgendwie eine gute Kritik kommt oder ja irgendwie ein gutes Feedback, dass man dann am besten halt einfach nochmal raus in den Weinberg geht, sich konnten. Es gibt in dem Sinne nur einen eingeschränkten Privatkundenverkauf, weil halt doch vieles über Gastronomie und Händler läuft. Und solange da eben Vorschusslorbeeren teilweise auch mit dabei sind, bin ich gut bedient, da weiterhin mich auf die Arbeit zu konzentrieren.
Das kann ja zugleich Ansporn sein, ne? Diese ja. Vorschusslorbeeren dann tatsächlich auch in der Zukunft denen nachzukommen, da auch zu liefern. Aber es kann natürlich auch Druck machen, indem man sagt, Mensch, werde ich das halten können, was da mir so an Vorschusslorbeeren entgegenweht?
Ja, das stimmt in jedem Fall, aber ich glaube auch da, man sollte sich halt nicht zu sehr dem Ganzen exponieren, also man sollte so Meinungen mitnehmen, aber dann gleichzeitig halt auch, also ich glaube, innere Zufriedenheit ist da halt das Wichtigste und wenn man die Weine selbst mag, und das ist bei mir der Fall, dass ich mich wohlfühle damit, dass sie mir selbst auch echt gut gefallen. Ich glaube, anders wäre ich auch gar nicht imstande, das irgendwie loszuwerden, weil ich jetzt nicht irgendwie so von dem klassischen Verkaufen und Marketing irgendwie angetan bin. Da habe ich so meine Schwierigkeiten mit. Also ich finde halt, das Produkt muss stimmig sein, da muss man dahinter stehen und dann passt es auch. Und wenn das eben von außen auch so gespiegelt wird, dann ist es ganz gut, aber wenn jetzt mal irgendwie beispielsweise 2021 dann vielleicht zu knackig ist, dann ist es so und das nehme ich mit, aber daran sollte man nicht irgendwie verzweifeln, wenn es dann mal nicht so stimmig ist.
Klingt gut. Gibt es denn in der Welt des Jonas Dostert noch etwas anderes außer Wein?
Ja, reichlich. Teilweise zu viel. Nee, ich finde halt, das macht ja auch die Arbeit im Weinberg aus. Also, dass man, ich habe einen sehr, sehr hohen Podcast-Konsum. Und das ist halt, natürlich, Wein ist da, ist ja inzwischen auch sehr, sehr gut vertreten. Aber auch sonst darüber hinaus, also im Prinzip alles, was man im Großen und Ganzen als Leben bezeichnen kann, finde ich irgendwie spannend. Und von daher, da ist jetzt schwer für mich, da irgendwie bestimmte Punkte herauszunehmen. Aber es sorgt auf jeden Fall für einen guten Ausgleich. Selbst wenn man im Weinberg ist, dann sich geistig mit anderen Sachen zu befassen, ist schon spannend.
Fein, Jonas. Dann sage ich ganz, 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 ganz herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne. Ich danke dir.
Danke für das spannende Gespräch und auf bald.
Auf bald, Wolfgang. Auf bald.
Tschüss.
Ciao.
So, ihr Lieben, das war das Interview mit Jonas Dostert, dem ungemein feinfühligen, achtsamen und bodenständigen Jungwinzer aus Nittel an der Obermosel. Seinen weinbaulichen Schliff hat er sich vor allem im Burgund geholt. Darüber habe ich anlässlich meines Besuches bei ihm in Nittel länger mit ihm gesprochen. Er schwärmte sehr von der handwerklichen Präzision und der Detailversessenheit der Franzosen und auch das Timing aller Arbeiten sei verdammt gut. Kein Wunder also, dass seine Weine stilistisch zwischen den Welten segeln, Mosel und Burgund gleichermaßen im Blute führen. Wer mein Gast in der nächsten Episode von Genuss im Bus sein wird, steht heute noch nicht fest. Corona hat mir da kurzfristig bereits mehrmals Striche durch meine eigene Rechnung gemacht. Doch ich bin zuversichtlich, dass in 14 Tagen eine neue Episode an den Start gehen wird. Und dann freue ich mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Und nicht vergessen, lass es dir schmecken.